Ja, ich sage jetzt nicht noch viele Worte zu meinem Hintergrund, sondern verweise auf dieses Buch, in dem kann man das nochmal im Detail nachlesen, wenn Fragen noch offen bleiben sollten. Die schlechte Nachricht zu diesem Buch ist, das ist leider vergriffen. Die gute Nachricht ist, man kann es jetzt sich einfach runterladen. Und ich habe hier ein paar Flyer, wo auch die Download-Adresse abgebildet, aufgedruckt ist, mitgebracht. Das kann man sich dann einfach mitnehmen. Und damit belasse ich es bei den Hintergründen und komme vielleicht einfach zum Thema. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Soll ich näher ran? Oder? Ja. Okay, also vielen Dank für die Einladung. Und ich finde ja eigentlich auch, dass es deutlich wichtigere Themen gibt, weil das, worüber wir heute sprechen, einerseits zwar wichtig ist, andererseits ein Thema ist, was auch mit der Tendenz einhergeht, bestimmte Diskussionen zu leben und in festgefahrenen Positionen zu verharren. Darum wird es im Grunde genommen gehen. Was habe ich vor? Ich würde von einem Vorfall berichten zum Einstieg und das zum Ausgangspunkt nehmen, um ein paar begriffliche Fragen zu klären einerseits und auf dieser Basis dann einige Ambivalenzen und Komplexitäten der deutschen linken Debatte um Antisemitismus analysieren wollen und zum Abschluss vielleicht auch noch ein paar Ideen für einen Umgang damit, den ich für empfehlenswert halte oder ja für eine Richtung, in die man denken könnte, vorschlagen. Der Vorfall, vielleicht ist er einigen von euch auch bekannt, war auf der revolutionären 1. Mai-Demo, die jedes Jahr in Berlin-Kreuzberg stattfindet. In der Regel unangemeldet, 18 Uhr von einem breiten Bündnis getragen. Diesmal war allerdings einiges ein bisschen anders, also diesmal 2016, denn es waren neue Gruppen in das Bündnis gekommen. Die eine war BDS Berlin, also die anti-israelische Boykottkampagne Boykott, Divestment, Sanctions, die Ortsgruppe Berlin, und eine Gruppe, die For Palestine heißt und deren Name auch Programm ist, waren neu in dieses Bündnis gekommen. Das war für einige andere Mitglieder in diesem Bündnis hochproblematisch. Insbesondere die Ökologische Linke und Jutta Ditzfort haben das stark kritisiert und haben gesagt, es darf keinen Platz für Antisemitismus, das war die klare Botschaft, im Bündnis geben. Auf der Demonstration, die dann stattfand, ist das, was vorher diskutiert wurde, auch dann etwas handfester ausgetragen worden. Es gab von denjenigen israel-solidarischen antideutschen Kritikerinnen dann keine Teilnahme mehr an der Demonstration, sondern eher eine Begleitung von außen. Also es wurde viel gefilmt. Es haben sich einige Leute auch mit Israel-Fahnen am Rand der Demonstration postiert. Und ja, mehr oder weniger ein bisschen provokativ versucht, da auch reinzuwirken, mit der Reaktion, dass es zu Übergriffen auf diejenigen aus der Demonstration herauskam. Also, dass einige Leute haben dann die Israel-Fahnenträger angegriffen, da mit einem mit einer Fahnenstange einem auf den Kopf gehauen, eine Cola-Büchse ausgekippt, ein großes Gerangel, dann kamen noch Leute an, die Hamas gerufen haben und so weiter. Alles für eine linke Demo etwas unschönere Vorfälle. Die Frage, die sich da anschließt, ist, oder eigentlich mehrere Fragen, die sich da anschließen und die ich zum Ausgangspunkt der Überlegungen nehmen will, ist, wie kommt es eigentlich, dass Gruppen wie BDS und For Palestine mit einem sehr spezifischen nationalistischen oder nationale Befreiungs-, wie auch immer, Anliegen auf so einer, was machen die auf so einer linken, linksradikalen, revolutionären 1. Mai-Demonstration? Welche Konfliktdynamik hat sich da eigentlich ausagiert? Welche Rolle spielt darin Antisemitismus? Welche Rolle spielen aber auch verschiedene andere Probleme, die in der Diskussion, die immer sehr, sehr schnell Antisemitismus fokussiert, vielleicht zu kurz kommen und auf eine andere Art und Weise eigentlich auch thematisiert werden müssten? Also der Fokus, wenn es um Antisemitismus und Antisemitismusdebatten in meinem Vortrag geht, ist jetzt immer der Kontext von Diskussionen um den Nahostkonflikt. Da das zumindest am Anfang bei den Begriffsklärungen auch recht dicht ist, würde ich durchaus auch sagen, wenn es ganz unverständlich ist oder jemand da nochmal eine konkrete Nachfrage hat, dann kann man das ruhig auch zwischendurch mal klären. Also ich würde jetzt die Diskussion gerne auf den Teil nach dem Vortrag verschieben, aber so unverständliches, kurze Klärungen oder so ruhig auch dann einfach irgendwie mal bemerkbar machen. Genau. Was wir da gesehen haben auf dieser Demonstration oder auf den Diskussionen um diese Demonstration, war, das folgte eigentlich einem altbekannten Skandalisierungsmuster, was für linke Antisemitismusdebatten typisch ist. Es gibt Kritik an Antisemitismus oder Antisemitismusvorwürfe. Die werden von der Seite, die die Vorwürfe bekommt, in der Regel sofort empört und als völlig substanzlos zurückgewiesen. Ein Antisemitismusproblem liegt nicht vor. Wenn diesem Muster, ja oder nein, schwarz oder weiß, antisemitisch, nicht antisemitisch, vollzieht sich die Debatte häufig als eine Art Stellungskrieg. Also jedes Zurückweichen der einen Seite ist dann ein Gewinn für die andere Seite in einem ziemlich binären Konflikt. Viele Positionierungen erscheinen da häufig sehr reflexhaft, kategorisch, absolut. Sie werden im Brustton der Überzeugung in moralischer Eindeutigkeit in die Debatte gekotzt. Und Räume für einen kritischen, selbstreflexiven Austausch, eine solidarische Reflexion, die nicht so 100% positioniert ist, gibt es in der, also wo man auch mal was Falsches sagen kann, ohne gleich am Pranger zu landen, die gibt es eigentlich in der Linken sehr wenig. Wer da unsicher ist, enthält sich in der Regel oder versucht, das Thema zu meiden. Das war in der konkreten Situation zum Beispiel die interventionistische Linke. Von allen Seiten wurde an ihr gezogen, man möge sich doch der eigenen Seite anschließen. Und sie haben sich dem meines Erachtens zu Recht auch ein bisschen verweigert, aber auch aufgrund von, also nicht nur von praktischen Erwägungen, dass man eigentlich andere wichtige Themen behandelt oder so, sondern tatsächlich auch aus einer Unsicherheit, die sehr prägend ist für den Umgang mit diesem Thema. Deswegen zuerst also ein paar Vorschläge zur Klärung grundlegender Begriffe. Es geht dabei um die Frage des Zusammenhangs und oder auch Nicht-Zusammenhangs, je nach Kontext, von Antisemitismus, Antizionismus und Kritik an Israel. Und eben dann zum Zweiten, wie ich gesagt habe, um die Dynamiken der Debatten, die sich zu einem gewissen Grad auch von diesem inhaltlichen Streit loslösen, die ich analysieren will, um vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren für eine Reflexivität im Hinblick auf den Sprechort, auch von dem aus wir über diese Themen reden. Also zu den Begriffen. Unter Antisemitismus im weiteren Sinne können alle Formen eines Negativverhältnisses zwischen einer Wir-Gruppe und einer als jüdisch definierten und wahrgenommenen Sie-Gruppe verstanden werden. Dabei geht es um unterschiedliche Phänomene von Distanz, Differenzkonstruktion, Hass, Gewalt gegen Juden als Juden. Das ist sehr wichtig, also nicht jede feindselige Äußerung gegenüber einem Juden ist Antisemitismus, das versteht sich, glaube ich, von selbst, sondern es geht darum, dass das Jüdischsein dieses Gegenübers eine Rolle spielt. Und dass es in der Regel formuliert wird auf Basis einer Identifikation mit einer Wir-Gruppe, die, für die die jüdische Gruppe als ein anderes, ein abgewertetes oder mindestens in Distanz gebrachtes anderes gilt. Im semantischen und historischen Kern ist der moderne Antisemitismus eine Art der Welterklärung, die Jüdinnen und Juden für abgelehnte, ungeliebte oder unverstandene soziale Verhältnisse verantwortlich macht, die ursächlich quasi den Jüdinnen und Juden zuschreibt. Ich selber vertrete aber vor allem einen diskursiven Zugang zum Antisemitismus, auch wenn objektive Bedingungen, beispielsweise die Modernisierung durch die Durchsetzung des Kapitalismus im späten 19. Jahrhundert, eine ganz zentrale Rolle spielen. Also quasi es auch objektive Bedingungen für die Entstehung von Antisemitismus gibt oder für die Entstehung der Verhältnisse, die dann von Antisemitinnen und Antisemiten antisemitisch erklärt werden, existiert doch Antisemitismus nicht als ein völlig abgrenzbares Ding. Antisemitismus ist wandelbar, er tritt nicht isoliert auf, sondern in Verkettung mit anderen mit anderen ideologischen Erscheinungen. Deswegen wurden auch in der Forschung unterschiedliche Formen unterschieden, die sich beispielsweise hinsichtlich ihrer Entstehungskontexte unterscheiden oder auch hinsichtlich ihrer Motive, hinsichtlich der Ausdrucksformen. Also ich nenne nur christlichen Antijudaismus, den Rassenantisemitismus der Nazis, der Vernichtungsantisemitismus oder nach dem Völkermord an den europäischen Jüdinnen und Juden den sogenannten Schuldabwehr-Antisemitismus oder auch sekundärer Antisemitismus. Anders als die im Reden über Antisemitismus sehr weit verbreitete, sehr vereinheitlichende Rede über den Antisemitismus suggeriert, muss man also sehr unterschiedliche Phänomene unterscheiden, auch sagen wir mal hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit oder hinsichtlich ihres moralischen Unwerts. Also besteht doch ein großer Unterschied zwischen der bloßen Differenzkonstruktion am einen Ende des Spektrums über soziale Distanz, Stereotype, bis hin zu Diskriminierungspraxen oder gar physischer Gewalt. Also das ist, glaube ich, auch eine der ersten Bedingungen, die wir verstehen müssen, wenn wir uns den deutschen Antisemitismusdiskurs angucken, oder also auch nicht nur den deutschen. Also ein Widerspruch zwischen einer der tatsächlichen Heterogenität der Erscheinungsformen, über die gesprochen wird, und einer sehr vereinheitlichenden Rede von dem Antisemitismus. Das hängt mit der Geschichte des Umgangs mit Antisemitismus in Deutschland zusammen, insbesondere mit der öffentlichen Tabuisierung des Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere durch die Präsenz der Besatzungsmächte und durch einen Aufarbeitungsdiskurs, der lange und in vielerlei Hinsicht nicht immer das tatsächliche Bedürfnis ausdrückte, die deutsche Vergangenheit aufzuarbeiten, was auch immer das sein soll, sondern der natürlich auch stark instrumentelle Motive hatte, nachzuweisen, dass wir wieder akzeptable Player auf der internationalen Bühne sind, geläutert und gereinigt, bis hin zu so einer Vorstellung, wo sich die deutsche Politik oder Deutschland als Erinnerungsweltmeister eigentlich geriert. Aber es gab auf jeden Fall eine öffentliche Tabuisierung, die sehr starke Folgen auf die Erscheinungsweisen von Antisemitismus hat. Das heißt, Antisemitismus ist dadurch im öffentlichen Diskurs in die Latenz gedrückt worden. Das bedeutet nicht, dass die Einstellungen einfach so verschwunden gewesen wären, aber die öffentlichen Diskursregeln haben sich geändert. In der öffentlichen Sphäre, also den etablierten Medien und so weiter, ist Antisemitismus weitgehend tabuisiert. Und wenn er auftritt, ist das in der Regel passiert das quasi skandalförmig. Das hat auch zu so Phänomenen geführt, die man zum Beispiel den Antisemitismus ohne Antisemiten, das heißt, dass zwar Personen, Texte und so weiter antisemitische Muster transportieren, tragen, ohne dass sich diejenigen, die das produzieren, dazu bekennen würden. Also ich bin natürlich kein Antisemit und dann kommt das Aber und beispielsweise antisemitische Einstellungen. Das heißt, es gibt die Gleichzeitigkeit von öffentlicher Vorurteilsrepression bei gleichzeitig weiterem Bestehen des Vorurteils. Das führt auch zu einem erkenntnistheoretischen und auch politischen Grundproblem, dass Antisemitismus in dieser Situation auch nicht so ohne weiteres identifizierbar ist. Und das sollte man tatsächlich sehr, sehr ernst nehmen und bedenken, wenn man versucht, die Debatte zu verstehen. Zweiter Begriff, Antizionismus. Unter Antizionismus verstehe ich die grundlegende Ablehnung des jüdischen Nationalismus oder Nationalstaats, also Israels. Auch der hat allerdings sehr, sehr unterschiedliche Genesen, Entstehungskontexte und Äußerungsformen. Historisch ist er entstanden beispielsweise in der linken Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung als eine universalistische Klassenkampforientierung, in der es einen massiven Streit seit dem späten 19. Jahrhundert darum gab, ob sich einzelne nationale Subgliederungen der Arbeiterbewegung bilden sollten oder nicht. Insbesondere Lenin war ein großer Protagonist der Position, dass sich beispielsweise keine gesonderte jüdische Arbeiterbewegung bilden sollte. Er hat leidenschaftlich dagegen gekämpft, aus einem allerdings universalistischen Moment heraus. Denn also verstehbar ist das nur in den vorrevolutionären und revolutionären Zeiten, als Linke quasi in 5-Jahres-Schritten gerechnet haben, wann denn die klassenlose Gesellschaft weltweit herrschen würde. Das war natürlich ein Geschichtsoptimismus, von dem wir heute wissen, dass er leider nicht berechtigt war. Aber die damals entstandene antizionistische Position war eine, die quasi bestimmte nationale Subgruppierung quasi als bürgerliche Abweichung vom universalistischen von der universalistischen Befreiung gesehen hat, die ohnehin vor der Tür steht und die dafür sorgen wird, dass innerhalb von kürzester Zeit Partikularismen wie unterschiedliche Herkünfte, Religion und so weiter sowieso keine Rolle mehr spielen würden. Das ist eine Form des Antizionismus, für die Rosa Luxemburg, Lenin und andere stehen, Trotzki. Es gibt aber Antizionismus auch als ethnozentrische Ideologie der Feindschaft, die aus dem realen Nahostkonflikt entsteht. Der ist ein jahrzehntelanger, realer, blutiger Konflikt um Land und Ressourcen, ein Konflikt zwischen verschiedenen Nationalbewegungen und Nationalstaaten, der von den Akteuren auch dominant als nationaler Konflikt gedeutet wird. Das heißt, eine palästinensische Nationalbewegung beispielsweise hat sich im Wesentlichen auch erst in Auseinandersetzung mit der in Palästina sich gründenden zionistischen, mit dem sich gründenden zionistischen Projekt gebildet. Als eine Art Gegenbewegung auch im damaligen Osmanischen Reich. Also diese Art von Antizionismus, die würde ich erstmal deuten als einen normalen Nationalismus in einem nationalistisch gedeuteten und geprägten Konflikt. Dieser Antizionismus kann dann auch eine, ja, man könnte sagen, ideologisch verfestigte Ausdrucksform des Leidens auch an den zionistischen, an den gewaltförmigen Aspekten des Zionismus sein. Also wenn wir vorstellen, so etwas wie das Konzept von jüdischer Arbeit, was für den revisionistischen Teil der frühen Gründer Israels prägend war, also ein expliziter Ausschluss quasi von Nichtjuden aus den wesentlichen Grundlagen für Reproduktion und Produktion. Also das ist ein, würde ich sagen, das ist ein Antizionismus, der sich unterscheidet von diesem universalistischen linken Antizionismus, sondern ist eine nationalistische Deutung des realen Konflikts. Der Antizionismus kann aber auch einen weltbildhaften Charakter annehmen und den Zionismus zum Übel schlechthin auf der Welt erklären. Ein Weltbild, in dem dann Zionismus ein Platzhalter für alles Schlechte in der Welt ist, gleichrangig mit den großen Kategorien, gegen die sich Linke in der Regel widmen. Dann gibt es eben bei kommunistischen Splittergruppen auch heutzutage noch eine rote Fahne oder kommunistische Initiative und also kleine, vor allem auch traditionelle maoistische Gruppen bei einigen Anti-Imp-Gruppen und so weiter, ist das, wo man dann so Gleichsetzungen findet gegen Imperialismus, Zionismus und Krieg oder gegen Kapitalismus, Imperialismus und Zionismus und so weiter. Da, das ist eine Form des Antizionismus, die mit den beiden jetzt eingeführten, oder die man erstmal analytisch von denen unterscheiden muss. Das findet man insbesondere auch in der Palästina-Solidarität, in Teilen der Palästina-Solidarität, in denen quasi der Zionismus ein singuläres Übel ist. Bei diesem Antizionismus gibt es sehr häufig Motivübernahmen und die Verwendung von semantischen Strukturen des Antisemitismus. Das heißt, ein typisches Beispiel, was man da findet, ist die Gegenüberstellung von den guten, werktätigen Völkern auf der anderen Seite und den imperialistischen, rassistischen Zionistinnen, die eben nicht als Volk anerkannt werden, sondern als eine Feindkategorie. Also so ein typischer Slogan, den man da findet, wäre dann halt also die Zionisten zerstören die Völker oder treiben die Völker in einen Krieg und so weiter. Denn, das ist wichtig, dass diese Konstruktion antisemitisch ist, erkennt man insbesondere daran, dass sie ein zentrales Muster des Antisemitismus transportiert, Denn im Antisemitismus sind die Juden etwas sehr Eigenartiges. Jüdinnen und Juden sind nicht ein Volk wie die anderen, sondern sie sind, wie Klaus Holz das genannt hat, das Dritte. Das heißt, in einer Welt, die sich als natürlicherweise aus Völkern bestehend vorgestellt wird, sind die Jüdinnen und Juden etwas, was quer dazu liegt, quer zu dieser als natürlich empfundenen nationalen Ordnung. Sie sind quasi ein Nichtvolk. Der Zionismus, also weil Jüdinnen und Juden beispielsweise in verschiedenen Ländern leben und so weiter. Der Zionismus wird dann eben nicht mehr als jüdischer Nationalismus kritisiert, was ja eine genuin linke Position wäre, sondern eben als jüdischer Nationalismus. Und das wäre dann der Fall, wo ich von antisemitischem Antizionismus sprechen würde. Einer der aktuell wichtigsten Exponenten eines solchen antisemitischen Antizionismus ist der ehemalige Linke, auch ehemalige militante pro-israelische Aktivist Jürgen Elsässer, der jetzt mittlerweile ganz rechts angekommen findet, dass Zionismus und Imperialismus verantwortlich für einen Kampf der Kulturen seien, in den die Völker getrieben würden. Er sagt, wer vom Zionismus nicht reden will, muss auch vom Faschismus schweigen. Okay, das vielleicht soweit zu den wichtigen Begrifflichkeiten. Die Vorkommnisse von der 1. Mai-Demonstration, mit denen ich angefangen habe, die kann man gut in dieses Schema reinpassen. Es gab da in diesem pro-palästinensischen Block einerseits Menschen, die gerufen haben, Zionismus ist Rassismus. Ein aufgebrachter Teilnehmer, der aufgebracht war von den Israel-Fahnen, die sich da am Rand postiert hatten, rief plötzlich Hamas, Hamas. Ein anderer Al-Qassam, das ist der militärische Arm der Hamas. Und bei diesen beiden Organisationen besteht kein Zweifel, dass es sich um antisemitische Organisationen handelt. Sie sind nicht auf ihren Antisemitismus reduzierbar, aber es sind Organisationen, die klar eine antisemitische Programmatik haben, die in ihren Dokumenten ausführlich aus antisemitischen Fälschungen wie den Protokollen der Weisen von Zion zitieren und so weiter. Diesen Streit, welche Bedeutung jetzt der Antisemitismus für die Hamas-Charta hat oder so, will ich jetzt gar nicht hier ausführen. Die Frage ist, wie kommt es zum Beispiel, dass auf einer linken Demonstration der Name einer reaktionären, radikal religiösen Organisation beispielsweise gerufen werden. Es geht quasi da um die Asymmetrie in der Bewertung unterschiedlicher nationalistischer Akteure. Also es ist, wie gesagt, es geht jetzt, was wir da gesehen haben, war jetzt nicht nur eine Kritik von jüdischem oder palästinensischem Nationalismus oder so, sondern die Kritiker, die den Zionismus radikal ablehnen, beziehen sich selber affirmativ auf Nationalismus. Die Schwierigkeit für die Debatte besteht darin, dass es nicht immer einfach möglich ist, klar zu bestimmen, welchen Anteil jetzt diese unterschiedlichen Komponenten, die ich gerade versucht habe, auseinanderzudröseln, in einzelnen Positionierungen haben. Grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, dass man, wenn man Analysen und Bewertungen vornehmen muss, dass man diese Komponenten vielleicht auseinandernehmen muss. Dass man anerkennen muss, zunächst einmal, dass Antisemitismus und Antizionismus je eigene Geschichten und eigene Existenzweisen haben, also Antisemitismus als aus Europa kommende Verschwörungsideologie und als nationalistisch, also Antisemitismus als aus Europa kommende Verschwörungsideologie und Antizionismus in der Vielfalt von Formen, also von nationalistisch gedeuteter Konflikterfahrung bis hin zu einer Aufladung dieser nationalistischen Konflikterfahrung mit den Mustern des Antisemitismus, also als klarer Antisemitismus. Diese unterschiedlichen Existenzformen können parallel nebeneinander existieren, sie können sich in vielen Positionierungen auch vermischen. Das heißt, sehr häufig gibt es keine Eindeutigkeit und das hängt sehr stark mit einem weiteren Charakteristikum des Antisemitismus zusammen, dass er wie andere ideologische Formen von Herrschaft ein gesellschaftliches Verhältnis ist, zu dem man sich nicht einfach voluntaristisch ins Verhältnis setzt, sondern das ist etwas, was uns umgibt und prägt, zu dem wir uns in ein reflexives Verhältnis setzen können oder auch nicht und damit in unterschiedlich starkem Maße davon tangiert sind. Der Antizionismus ist wahrscheinlich der derzeit wichtigste Entstehungskontext von Antisemitismus. Er ist auch wegen dieser verbreiteten Definitionsschwierigkeiten und wegen der omnipräsenten Bemühungen, legitime Kritik an Israel von Antisemitismus abzugrenzen, in der öffentlichen Debatte omnipräsent. Das sollte uns aber alles nicht vergessen lassen, dass Antisemitismus eben in allen politischen Lagern vorkommt, mit unterschiedlichem Ausmaß, dass er in allen sozialen Schichten, in allen Altersklassen vorkommt, dass er aber vor allem weiterhin dominant ein Signum der politischen Rechten ist. Die politische Rechte ist für einen Großteil der antisemitischen Vorfälle verantwortlich, in deren Weltbild hat Antisemitismus seinen genuinen Platz und da ist er auch völlig anerkannt und nicht umstritten. Aber trotzdem muss man beachten, dass der soziale Charakter, dass Antisemitismus quasi keine individuelle Pathologie ist oder eine Abweichung oder ein reines ein Informationsmangel oder sowas, den man beheben könnte, indem man jemanden einfach aufklärt. Das ist wichtig, also dass Antisemitismus ein genuin soziales, überindividuelles, kulturell verankertes Phänomen ist, was die Gesamtgesellschaft tangiert, ist wichtig zu verstehen. Vielleicht wird es deutlicher, wenn wir uns andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dazu denken, wie Rassismus. Im Fall Rassismus ist es zumindest innerhalb oder auch Sexismus ist es innerhalb von linken Gruppen viel selbstverständlicher, dass man sich nicht nur klar dagegen positioniert, sondern zugleich auch anerkennt, dass man selbst in gesellschaftlichen Verhältnissen geprägt ist, die rassistisch, sexistisch und so weiter strukturiert sind und dass man von diesen mit betroffen ist, nicht in dem Sinne betroffen, dass man von diesen eben mitgeprägt ist. Mittangiert ist, dass es wie man sich dazu verhält, davon abhängt, wie man sich explizit und bewusst dazu positioniert. Aber Antisemitismus ist existent in tradierten kulturellen Mustern, ist in Redensarten, in Bildern, im kollektiven Zeichenvorrat, Images quasi präsent. Eine zweite Problematik hängt mit der Vorurteilsrepression zusammen, von der ich vorhin ja schon berichtet hatte. Die führt dazu, dass Antisemitismus heutzutage vor allem in einer fragmentierten Form auftritt. Im frühen 20. Jahrhundert war Antisemitismus innerhalb der politischen Ideologien eine völlig akzeptierte, etwas quasi aus dem normalen politischen Meinungsspektrum, zu dem man sich bekennen konnte, ohne dass man damit zum gesellschaftlichen Outcast geworden wäre. Es war vor allem, so beschreibt das die Antisemitismusforscherin Shulamit-Volkoff, quasi der ideologische Kitt, der das reaktionäre Lager vom eher progressiven Lager getrennt hat. In der Situation, wo Antisemitismus in der Öffentlichkeit tabuisiert wird, wo Antisemitinnen und Antisemiten wissen, dass das offensive Bekenntnis zur Judenfeindschaft in der Regel in der Öffentlichkeit nicht anerkannt wird oder skandalisiert wird, hat es einerseits über die Jahrzehnte einen Rückgang antisemitischer Einstellungen gegeben, aber wie gesagt kein Verschwinden und neben dem Rückgang das, was ich Fragmentierung nenne. Fragmentierung heißt, dass einzelne antisemitische Affekte, Ressentiments oder auch Einstellungsfragmente weit verbreitet sind, ohne dass das bei einem Großteil der Bevölkerung zu einem konsistenten judenfeindlichen Weltbild führen würde. Üblicherweise werden ja in den Umfragen den Befragten 5 oder 10, je nachdem, judenfeindliche Sätze vorgelegt oder so Äußerungen über Jüdinnen und Juden, denen man dann zustimmen soll. Man kommt dann am Ende dabei raus, dass ungefähr 10% oder 15, haben unterschiedliche Studien, unterschiedliche Ergebnisse, jedenfalls sagen wir mal 10% der Bevölkerung, ein konsistent judenfeindlich antworten, das heißt auf allen oder den meisten dieser Skalen quasi diesen antijüdischen Aussagen zustimmen. Man sieht aber gleichzeitig, dass die Einzelaussagen teilweise sehr, sehr hohe Zustimmungswerte, manchmal von mehr als der Hälfte der Befragten haben, die aber nur einzelnen dieser judenfeindlichen Sachen zustimmen, aber eben das ist auch Ausdruck quasi dieses sozialen Charakters, bestimmte Aspekte mittransportieren und sich von anderen total distanzieren. Das heißt also ein fragmentiertes, nicht geschlossenes antisemitisches Weltbild haben. Noch komplexer wird es dann dadurch, dass dieser Antisemitismusdiskurs hochgradig moralisch aufgeladen ist angesichts der Geschichte, die ich schon kurz geschildert hatte, dass nämlich die konsequente Abkehr vom Antisemitismus auch eine Variante ist, den deutschen Nationalismus wieder hoffähig zu machen. Das heißt, eine Affirmation der deutschen Nation zu erlauben unter Anerkennung von Auschwitz. Also die rechtsradikale Variante ist dann die Auschwitz-Leugnung, die geläuterte Variante eines postnationalsozialistischen Antisemitismus ist die offensive Anerkennung und Bekämpfung des Antisemitismus als Ausweis des eigenen Wiedergutgewordenseins. Das hat, also dass Antisemitismus im politischen Diskurs der Bundesrepublik so eine hohe negative Symbolbedeutung hat, ist auch wichtig zu wissen. So wie der Holocaust zentral geworden ist für die deutsche NS-Erinnerung, erst seit den 70er Jahren im Grunde genommen, wurde die Abkehr vom Antisemitismus damit sowas wie einer Messlatte politischer Legitimität. Sein Ausdruck findet das zum Beispiel in Gesetzen, also dass es gesonderte Gesetze gibt, wie die Strafbarkeit der Auschwitz-Leugnung. Das findet seinen Ausdruck aber auch in Programmen der politischen Bildung, die sich gesondert gegen Antisemitismus richten und natürlich im besonders engen deutschen Verhältnis zu Israel und der Diskussion darum. Mehr als beispielsweise Rassismus, deutlich mehr, wird Antisemitismus aus diesem Legitimierungsgrund von politischen Eliten auch skandalisiert und bekämpft und wie gesagt in der öffentlichen Meinung weitgehend ausgeschlossen. Die Kehrseite dieser symbolischen Aufladung der Antisemitismusdiskussion ist etwas, was ich als eine Verdinglichung oder rituelle Erstarrung oder inhaltliche Entleerung dieser sogenannten Lehren aus der Geschichte begreifen würde. Das heißt, eine Art Floskeldiskurs ist da auch entstanden, der aus diesem Reetablierung deutschen Nationalismus rührt. Nicht nur, sondern er hat natürlich auch gleichzeitig seine Quellen in einem bei denjenigen, insbesondere linken Intellektuellen, Liberalen, die nach dem Nationalsozialismus eine bewusste Auseinandersetzung damit geführt haben, als quasi eine Art Auseinandersetzung mit eigener Schuld. Das ist aber, glaube ich, der quantitativ kleinere Teil. Ein Beispiel, an dem man das, glaube ich, gut verdeutlichen kann, ist die Floskel der deutschen Verantwortung, was immer die bedeuten mag, sie bezieht sich in der Regel auf sehr vieles. Für die einen ist es eine Verantwortung für nie wieder Krieg, für die anderen heißt es nie wieder Auschwitz, für die einen ist es Verantwortung für die Jüdinnen, für die anderen für den Staat Israel, die für die nächsten bedeutet deutsche Verantwortung, Verantwortung für die Palästinenserinnen als, wie es dann heißt, die Opfer der Opfer. Oder deutsche Verantwortung nach dem Holocaust kann auch heißen, dass wir verpflichtet sein, ein neues Auschwitz zu verhindern, wo auch immer es entdeckt wird, beispielsweise im Kosovo. Ein anderer Ausdruck von dieser Struktur des Diskurses ist die weit verbreitete schamhafte Befangenheit oder Unsicherheit in der Auseinandersetzung, die immer wieder zu extremen Bekenntniszwängen und Identifikationsbedürfnissen führt. Ich habe das als radikale Identifikation bezeichnet in meinen Büchern, in der es darum geht, die Ambivalenzen dieses fragilen diskursiven Arrangements einseitig aufzulösen. Das gilt nicht zuletzt für die politische Linke, die in der Geschichte der Bundesrepublik zwischen radikaler Identifikation mit den nahöstlichen Konfliktparteien regelmäßig hin und her gependelt ist. Also von einer erinnerungspolitisch sensiblen Identifikation mit Jüdinnen und Juden und dem jungen Staat Israel in den 50er und 60er Jahren über eine radikal israelfeindliche pro-palästinensische Positionierung ab den späten 60er und in den 70er Jahren, dann in den 90er Jahren mit dem Aufkommen der pro-israelischen, antideutschen, wie auch immer Strömung, wieder der Seite einer neuen Identifikation mit Israel und Jüdinnen und Juden. Aber was sich als ein Strukturmuster durchzieht durch all diese Positionierungen, dass die jeweils abgelehnte andere Seite, egal ob Israel oder die Palästinenserinnen und Palästinenser, immer häufig als Wiedergänger der Nazis tituliert worden. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Befangenheit oder Schamhaftigkeit. Wir haben am Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung eine Studie durchgeführt, Antisemitismus als Problem und Symbol heißt sie, auch da gibt es hier einen Flyer und auch die kann man jetzt runterladen, haben wir beispielsweise festgestellt, dass selbst diejenigen, die professionell im Feld Antisemitismus tätig sind, hochgradig unsicher im Umgang mit der Thematik sind. Beispielsweise hat ein Großteil der professionellen Akteure Schwierigkeiten, Antisemitismus zu definieren, auch wenn sie regelmäßig Aussagen darüber machen, wie weit er verbreitet ist, wie bedrohlich er ist und so weiter. Die Art, Antisemitismus zu definieren, ist eher von so etwas geprägt, was wir assoziatives Definieren genannt haben. Also man sagt eher nicht, Antisemitismus ist Doppelpunkt, sondern Antisemitismus hängt zusammen mit und man denkt da auch an dies und jenes, also eigentlich eher so assoziieren von damit zusammenhängenden Phänomenen. Es gibt eine starke Unifizierung, das hatte ich vorhin schon gesagt, dieses dominante Reden von dem Antisemitismus. Es gibt einen starken Exzeptionalismus, das heißt Antisemitismus wird in der Regel hervorgehoben aus unterschiedlichen Formen der Menschenfeindschaft und nicht nur im Sinne von, dass Antisemitismus etwas Spezifisches ist, selbstverständlich sein, dass Antisemitismus und nicht einfach nur eine Subform des Rassismus ist. Das habe ich ja vorhin schon versucht darzustellen, insbesondere durch diese besondere Zuschreibung des Jüdischen als quer zur normalen nationalen Welt liegen, sondern der Antisemitismus wird auch mit einer besonderen moralischen Wertigkeit nochmal versehen. Also wir haben da viele so Formulierungen gefunden, wie das ist jetzt nicht nur einfach so irgend so eine Menschenfeindlichkeit, sondern es wird ein besonderer moralischer Unwert, sage ich mal, hervorgehoben und das Ganze in etwas überführt, was Niklas Luhmann Moralkommunikation genannt hat. Das heißt, aufgrund dieser hohen legitimatorischen Aufladung findet das Gespräch über Antisemitismus auch in der Wissenschaft weitgehend in binären gut-böse Schemata statt, die es schwer machen, querliegende Verknüpfungen, Verschränkungen, intersektionale Blicke zu thematisieren. Ein Beispiel dazu. Wir haben in dieser Studie uns mit pädagogischen Angeboten auseinandergesetzt auch und haben gesagt, dass wir haben verschiedene quasi uns angeschaut, haben die dargestellt und dazu verschiedene Gedanken aufgeschrieben. Wir haben uns zum Beispiel geäußert zu der Frage, ob Begegnungsprogramme zwischen deutschen und israelischen Jugendlichen adäquate Mittel zur Bekämpfung des Antisemitismus sind. Wir haben dann sowas geschrieben wie, natürlich ist ein Jugendaustausch zwischen Deutschland und Israel genauso begrüßenswert wie der zwischen allen Ländern. Die Frage, die nur auftaucht, ist, ob das ein adäquates Mittel ist, Antisemitismus zu bekämpfen, weil man damit Gefahr läuft, wenn man das nicht klug und richtig macht, dass man die Kategorien, die man eigentlich überwinden will, damit eher verfestigt, nämlich beispielsweise die Gleichsetzung von Israelis und Jüdinnen und Juden. Das ist ja eines der Hauptprobleme im gegenwärtigen antizionistischen Diskurs, dass Menschen ihre Judenfeindschaft beispielsweise mit der israelischen Politik begründen oder das ineinander fällt. Also wir haben gesagt, so ein Begegnungsprogramm muss also sehr klug agieren, damit es, weil Vorurteile nicht einfach durch so ein bloßes Begegnen einfach aufgelöst sind. Das ist komplexer und man muss halt aufpassen, dass man die Kategorien, die falschen, verkürzten Zuschreibungen, die man überwinden will, nicht verfestigt. Ich habe das jetzt als Beispiel für die moralische Kommunikation über Antisemitismus. Ein anderer Antisemitismusforscher hat das gelesen und fand das unerträglich und hat das, was ich jetzt dargestellt habe, in einem Artikel in der Welt wie folgt zusammengefasst. Die Forscher aus Berlin finden Jugendaustausch zwischen allen Ländern gut, bloß nicht zwischen Deutschland und Israel. Also explizit das Gegenteil von dem, was wir gesagt haben, aber das zeigt die reflexhafte Art und Weise, wie diese Diskussion geführt wird. Und damit sind wir beim Thema Nahostkonflikt wieder, wo dieser spezifische, sehr symbolisch überdeterminierte Antisemitismusdiskurs auf den Nahostkonflikt übertragen wird und damit auf weitere Probleme trifft. Es ist nämlich nicht ganz so leicht, wenn man die Identifikation mit den Jüdinnen und Juden auf Israel überträgt, dann die Jüdinnen und Juden mit Israel gleichsetzt, was nicht nur etwas ist, was der Antisemitismus beherrscht, sondern auch der Anti-Antisemitismus. Dann entsteht ein Problem, wenn die identifizierte Seite, die Opfer des Antisemitismus im Kontext des Nahostkonflikts nicht mehr so einfach in dieses gut-böse Schema passen, wenn Opfer auch Täter werden können. Eike Geisel hat das ja mal schön formuliert und gesagt, Auschwitz war keine Besserungsanstalt. Oder war es Eike Geisel? Ich weiß gar nicht. Also wenn der Nahostkonflikt mit diesem moralisch überdeterminierten Antisemitismusdiskurs gedeutet wird, kommt man schnell in Widersprüche, die dieser deutsche, insbesondere der linke Antisemitismusdiskurs sehr einseitig widersprüchlich auflöst. Man betont dann entweder den Antisemitismus, der auch im Nahostkonflikt leider eine große Rolle spielt. Ich hatte es ja vorhin am Beispiel der Hamas schon kurz gesagt. Und schätzt dann die Problematik der unter Besatzung und Erniedrigung lebenden Palästinenserinnen und Palästinenser gering ein. Oder man sieht nur die Besatzung und neigt dann in der Regel zur Bagatellisierung des Antisemitismus bei den Akteuren des Konflikts selbst oder bei ihren Unterstützerinnen und Unterstützern. Und das ist genau die Konstellation, die sich auf der 1. Mai-Demonstration, die wir da gesehen haben. Also dieser von mir eingangs beschriebene Stellungskrieg zwischen antisemitismuskritischen und palästinasolidarischen Gruppen ist Resultat davon, dass man diese Widersprüchlichkeit und Dissonanz dieser Situation einseitig auflöst. Die ganze Komplexität, die dadurch entsteht, dass wir einen realen Nahostkonflikt haben mit seinen ideologischen Überbauten, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Ethnozentrismus und so weiter, die quasi auch eine eigene Realität konstituieren, wird dann runtergebrochen zu einer Konkurrenz zweier Gruppen jeweils, die einen exklusiven Opferstatus beanspruchen. Das ist eine ausagierte Opferkonkurrenz. Eine, man könnte sagen, verrückte Themenkoalition, wo auf der einen Seite die Leute Antisemitismus bekämpfen und Israel solidarisch sind, die anderen Positionen Rassismus kritisch gegen Besatzung und völlig desinformiert, unsensibilisiert für Antisemitismus. Und diese beiden Positionen, die eigentlich sich nicht ausschließen sollten, prallen aufeinander. Jetzt noch verstärkt, sicherlich in den letzten Jahren, dadurch, dass diese pro-palästinensische Position mit einem sehr identitären Critical Whiteness-Diskurs auch aufgeladen wird. Also aus der Tatsache, dass Antisemitismus und Antizionismus zusammenfallen können, und das ist bisweilen auch, wie ich das geschildert habe, geschieht, leitet also die antisemitismuskritische Seite mittlerweile völlig selbstverständlich einen zwingenden Zusammenhang ab. Also dass Antisemitismus gleich Antizionismus ist, dass sie identisch sind. Und die andere Seite macht die Möglichkeit, dass die beiden Phänomene nicht zusammenfallen müssen, dass sie auch eine getrennte Existenz und Geschichte haben, leitet daraus her, dass sie nicht zusammenkommen können, dass sie wesenhaft getrennt sind. Auch das ist falsch. Das sieht man gerade sehr stark an den zugespitzten Debatten über die BDS-Kampagne, die israelische Institutionen in der Westbank oder in ganz Israel oder Institutionen, die von der Besatzung profitieren oder. Es gibt ja sehr unterschiedliche Verständnisse davon, was Ziel des Boykotts ist, aber die boykottieren will, um Druck auf Israel auszuüben. Mittlerweile ist es für viele Akteure im linken Diskurs, wie auch die Ökoli in der beschriebenen Situation, völlig klar, dass die antisemitische BDS-Kampagne, vor allem wird in der Regel darauf verwiesen, dass der Boykott an den nationalsozialistischen Judenboykott erinnert, mit dieser sehr starken Reduktion quasi von BDS auf diesen Aspekt, der eine Rolle spielt, geht sowas einher wie, ich würde es Antifaisierung und Versicherheitlichung der Debatte um diese Palästina-Solidarität und Israel-Kritik und Antizionismus nennen. Das heißt, es gibt Veranstaltungsverbote, es gibt Blockaden und so weiter. Also diese Gruppen werden von den israel-solidarischen Gruppen behandelt wie Nazis von Antifas im Allgemeinen. Das heißt, es findet eine sehr starke Vereindeutigung statt. Sie werden quasi aus dem Kreis der irgendwie diskutablen, ziemlich klar ausgeschlossen. Ich will nur als Fußnote dazu anmerken, dass wie antisemitisch diese Kampagne ist oder auch nicht, jedenfalls nicht an einem Wesenszug des Boykotts liegt, sondern sehr genau aus dem Kontext zu bestimmen ist. Im deutschen Kontext beispielsweise hat tatsächlich der Boykott und insbesondere der Boykott Israels oder israelischer Produkte, Institutionen und so weiter weckt andere Assoziationen als die Form des Boykotts beispielsweise in Irland weckt, wo diese Protestform erfunden wurde als Teil einer antikolonialen Auseinandersetzung, in dem ein britischer Pächter boykottiert wurde und dann damit namensgebend wurde, Mr. Boycott, namensgebend wurde für diese Protestform. Also der Kontext spielt eine sehr große Rolle für dafür, wie anschlussfähig diese Handlungsform beispielsweise für eine antisemitische Deutung auch ist. Diese Bedeutung des Kontextes oder die Kontextabhängigkeit solcher Positionen wird auch, glaube ich, deutlich. Wie lange rede ich eigentlich schon?
Das ist jetzt knapp 50 Minuten, aber...
Okay, ich glaube, ich sollte langsam zum Schluss kommen. Ne? Okay, ich lasse das andere Beispiel weg, warum der Kontext eine Rolle spielt und sage noch ein paar wichtige Themen, wie wir, glaube ich, zu einem komplexeren Verständnis kommen können. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass in dieser Diskussion wir neben statt der Vereindeutigung viel mehr Sensibilitäten für Grauzonen brauchen, in denen wir auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich analysieren müssen. Ich glaube, dass bei der Bewertung von einzelnen Äußerungen, Statements, wir mindestens drei Ebenen auseinanderhalten müssen. Ich nenne sie die intentionale Ebene, die Manifestationsebene und die Rezeptionsebene. Das heißt, eine Äußerung hat Intentionen. Jemand äußert sich, schreibt ein Flugblatt oder macht eine politische Aktion mit einem bestimmten Ziel, macht das aber auch in einer Form, die ein Ausdruck quasi ist, der sich im gewissen Sinne auch losgelöst hat von den Intentionen, weil er sich bestimmter etablierter Muster bedient. Und die Rezeptionsebene, also ist dann, wie Leute diese Handlungen, Texte und so weiter verstehen, ist auch nochmal davon losgelöst, ist nicht steuerbar durch die intentionale Ebene. Das sind die Phänomene, dass das häufige Auseinanderfallen dieser Ebenen sorgt eigentlich dafür, dass wir eigentlich an vielen Stellen eher über Anschlussfähigkeit zu Antisemitismus reden müssten, als über eine klare Zuordnung. Also ein Beispiel, wenn ein israelischer Soldat ein palästinensisches Kind erschießt, und darüber wird irgendwie berichtet oder skandalisiert, kann das auf all diesen Ebenen sehr Unterschiedliches bedeuten. Es kann intentional, bleiben wir mal da, erstmal darum gehen, ein schlichtes Faktum, was in diesem Konflikt leider häufiger vorkommt, kolportiert werden. Es kann aber genauso, und das wäre insbesondere im rechten Diskurs, ist das extrem weit verbreitet, als Beispiel dafür aufgegriffen werden, um nachzuweisen, wie verderbt die Jüdinnen und Juden doch immer noch sind. Und es ist dann quasi eine neue Variante der antisemitischen Legende vom Mord an von Jüden, also vom Kindsmord, die Kindsmordlegende, dass Jüdinnen und Juden christliche Kinder töten. Ähnlich kann man es auf der Ebene der Manifestation sich auseinandernehmen, es ist vieles möglich. Also was auch immer ist die Skandalisierung als Benennung des Faktums gemeint oder ist sie als quasi aufwärmende antisemitische Legende gemeint? Sie findet irgendwelche Formen, die sich aus dem kollektiven Zeichenvorrat bilden. Also beispielsweise ein ziemlich klar antisemitisches Bild, das auf der sogenannten Klagemauer am Kölner Dom hing, ist so ein Ausdruck dafür. Da war eine Figur, die mit einem Davidstern gekennzeichnet war, aß mit Besteck, das die Farben der US-Fahne hatte, ein palästinensisches Kind, daneben war ein Glas mit einer roten Flüssigkeit, also da ist so ziemlich irgendwie alles drin, was aus der Geschichte des Antisemitismus irgendwie verfügbar ist. Und gleichzeitig hat derjenige, der das aufgehangen hat, dann immer gesagt, ich habe doch nur darauf hinweisen wollen, dass im Nahostkonflikt Kinder sterben. Also ich weiß nicht, das wäre eine psychologische Frage, ob das nur vorgeschoben ist oder ob die Person das wirklich geglaubt hat. Das ändert aber nichts dran, dass sich in der Manifestation antisemitischer Bilder bedient wurde und sie Teil des Diskurses sind. Und das hängt natürlich von dem Kontext ab oder von den Positionen derjenigen, die damit konfrontiert sind, als was sie das äußern. Ob sie darin womöglich ich halte es für nicht besonders plausibel, sehen, dass im Nahostkonflikt Kinder sterben und dass das etwas ist, wogegen wir uns selbstverständlich wenden müssen. Oder ob man da sieht, dass eine jüdische Person genüsslich ein Kind verspeist, was ich für wahrscheinlicher halte. Das hängt aber, wie gesagt, von der Rezeptionsfähigkeit ab. Irreführend ist es, wie die Diskussion häufig läuft, dass sie versuchen will, eine klare Grenze zwischen legitimer und antisemitischer Kritik an Israel zu ziehen. Weil das nämlich unterstellt, dass das so ein Kontinuum wäre und irgendwann ist es nicht mehr legitim und dann schlägt es um in Antisemitismus. Genau das ist das Problem, das unterstellt quasi, dass antisemitisch das Gegenteil von okay wäre. Aber eigentlich geht es da um zwei verschiedene Ebenen. Das heißt, wir müssen uns letztendlich bei der Bewertung von solchen Positionen immer fragen, gibt es einen antisemitischen Gehalt, ja oder nein? Und ist diese Position politisch angemessen oder nicht? Da wird es natürlich vor allem in der zweiten Frage sehr unterschiedliche naturgemäß, das kennen wahrscheinlich alle, in der Bewertung des Nahostkonflikts höchst unterschiedliche Einschätzungen geben, wie jetzt die Situation sich wirklich darstellt, was jetzt legitime Forderungen sind oder nicht. Das ist aber zu trennen von der Frage, die Frage der inhaltlichen Angemessenheit ist nochmal eine gesonderte Frage zu der, ob die bei inhaltlich unangemessenen Sachen, ob die eine antisemitische Form haben oder eine nationalistische oder wie auch immer. Und in dieser Haltung wird man dann eben sehr schnell darauf stoßen, dass es im linken Diskurs Formen von manifestem Antisemitismus gibt, in denen die Juden zum Beispiel als Atommacht dargestellt werden. Also die Juden sind Atommacht, nicht Israel. Wo dann von dem Krebsgeschwür US-Rahel gesprochen wird, was die Welt am Gängelband führt und so weiter. Also von diesen klar antisemitischen Phänomenen wird man genauso welche finden, wie Grauzonen und Handlungen, die eher mehrdeutig sind, die insbesondere in der israelkritischen bis israelfeindlichen palästinasolidarischen Linken vorkommen, die beispielsweise häufig in der Wahl ihrer Bündnispartner nicht so wählerisch sind und sich mit solchen Gruppen einlassen oder wo es dann dazu kommen kann, das war ja mein Eingangsbeispiel, dass auf einer linken Demonstration Parolen von antisemitischen Organisationen gerufen werden können. Aber nicht, weil man explizit selber eine antisemitische Positionierung fordert, sondern weil man den Feind meines Feindes offensichtlich nicht so genau anguckt. Man wird aber zum Dritten, neben manifestem Antisemitismus und so Grauzonenphänomenen, wird man auch Phänomene finden, die hochproblematisch sind aus einer universalistischen linken Sicht, die aber aus völlig anderen Gründen problematisch sind. Also ich weiß nicht, manche von euch können sich vielleicht noch an die Diskussion um die Mavi Marmara erinnern, das Schiff, was die israelische Blockade des Gazastreifens durchbrechen sollte. Sprichwörtlich geworden ist ja schon das sogenannte Frauendeck, auf das die weiblichen Anwesenden, in dem die weiblichen Anwesenden eingesperrt wurden, als die israelische Armee das Schiff gestoppt hat und angegriffen hat, weil die versammelte Friedensbewegung offensichtlich der Ansicht war, dass besser richtige Männer das Schiff verteidigen und die Frauen halt im Frauendeck sind. Interessanterweise ist halt auch dieses Problem in den Antisemitismusdiskurs überführt worden. Auch das ist als Beispiel in verschiedenen Publikationen für den Antisemitismus der Friedensbewegung gewertet worden und taugt dafür aber nicht. Das ist das ist ein Beispiel für den Sexismus in der Friedensbewegung wegen mir über Nationalismus oder sonst was. Und genau das ist aber das Problem. Wenn wir es nicht schaffen, im deutschen Nahostdiskurs diese Ebenen auseinanderzuhalten, die Ebenen von politischer Adäquatheit, Angemessenheit und zusätzlich der Frage, ob sich das bestimmter antisemitischer Formen bedient oder nicht. Also, damit bin ich jetzt auch am Ende. Ich glaube, in vielen Fällen gibt es eine reflexhafte Reduktion des Konflikts auf bestimmte Komponenten, entweder auf eine Antisemitismusproblematik oder auf der anderen Seite auf einen reinen Ressourcenkonflikt oder Konflikt des Imperialismus. Die sind in der Regel unangemessen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, mit dem wir es im deutschen Nahostdiskurs zu tun haben. Neben einem weiter existenten, partiell existenten Antisemitismusproblem, den es auch gibt. Angezeigt wäre meines Erachtens eine Diskussion über diese Fragen außerhalb der konstitutiven Muster dieses Stellungskrieges Antirassismus versus Anti-Antisemitismus. Man wird allerdings Impulse für so eine ausgewogenere Position meines Erachtens nicht ausgewogen nicht im Sinne von, dass man irgendwie bei Antisemitismus oder bei Rassismus eher konziliant ist, nein, sondern ausgewogen in dem Sinne, dass man die Überlagerung und die Widersprüchlichkeit, in der diese Phänomene auftreten können, intersektional betrachtet. Also Impulse für so eine Positionierung wird man wahrscheinlich nicht von den Protagonistinnen des Ausagierens dieser Opferkonkurrenz erwarten können, sondern diese Impulse müssen eigentlich von den eher Unentschiedeneren kommen. Man müsste dann beispielsweise diskutieren, warum, wie weit oder unter welchen Bedingungen solche auf den Zionismus als Gegner fokussierten Gruppen wie BDS oder For Palestine auf einer linken Demo quasi natürlich anwesend sind oder auch eben nicht, und müsste damit das Feld der Diskussion eigentlich viel weiter fassen. Und dafür bedeutet es beispielsweise auch, aufmerksam zu sein für ihre Marginalisierung, also in dem Fall ging es vor allem ja auch um von Palästinenserinnen und Palästinensern getragene Sachen, ihre Marginalisierungserfahrungen im deutschen Diskurs genauso ernst zu nehmen, wie die Tatsache, dass sie auch als Marginalisierte in bestimmter Hinsicht Träger von Hassideologien und eben konkret Antisemitismus sein können. Diese Widersprüchlichkeit auszuhalten, zu analysieren und in diesen Widersprüchen zu agieren, wäre das, was ich gerne mehr sehen würde. Vielen Dank.